Es ist 18.30 Uhr.
NDR Info. Echo des Tages.
Es war ein Denkzettel, der der Kanzlerin und ihren politischen Freunden gestern im Reichstag verpasst wurde. Ihr Kandidat Christian Wulff erhielt erst im dritten Wahlgang die erforderliche Mehrheit. Das schwarz-gelbe Lager hatte sich wieder einmal verrechnet. Am Tag nach der Wahl beginnt das Nachdenken.
Natürlich hat die Koalition, wenn Sie so wollen, ihre Chance nicht wahrgenommen, nämlich einen ordentlichen Neustart hinzulegen. Sonst wären wir im ersten Wahlgang erfolgreich gewesen. Das muss man bitter eingestehen.
So zumindest ein wenig selbstkritisch der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich. Ansonsten wird er verdrängt oder verharmlost. Auch die Opposition ist bestens damit beschäftigt, ihre Rolle zu beschönigen. Wir berichten und kommentieren. Weitere Themen dieser Sendung: Spitzentreffen auf der Suche nach der Gesundheitsreform, Antrittsbesuch, der neue Afghanistan-Kommandeur bei der NATO und Abschied in Rom, der frühere Bischof Walter Mixer doch noch beim Papst. Mein Name ist Hermann Krause, einen schönen guten Abend. Das Ergebnis des ersten Wahlgangs gestern Nachmittag war schockierend, zumindest für die Regierung. Obwohl deren Anhänger eindeutig im Vorteil waren, stimmten 44 Wahlmänner oder Wahlfrauen für Joachim Gauck. Ein Abstand, der sich dann nach und nach verringerte, aber dennoch, das schwarz-gelbe Mannschaftsspiel funktioniert nicht so wie geplant. Am Tag nach der Wahl Wunden lecken. Aus Berlin, Jochen Zierhut.
Überraschend viele im Koalitionslager hatten die Präsidentenwahl als Ventil für ihren Unmut über die schwarz-gelbe Regierung genutzt und Christian Wulff in zwei Wahlgängen durchfallen lassen. Das Ventil ist immer noch geöffnet. Weniger ständig von Neustart reden und einfach gut arbeiten, das sagt etwa der bayerische CSU-Fraktionschef Schmidt. Der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach versteht die Kritik, findet aber, dass die geheime Bundespräsidentenwahl dafür nicht der richtige Ort war.
Wenn man das nicht öffentlich in der Wahlkabine tut, dann trifft man ja in erster Linie nicht die Parteiführung, sondern den Kandidaten Christian Wulff. Und da bin ich mir absolut sicher, wir alle wollten, dass er gewählt wird. Politische Botschaften sollte man nicht in geheimer Abstimmung äußern, sondern indem man offen Stellung bezieht.
Der sächsische FDP-Chef Zastrow macht das heute und sagt, Fakt ist, wir haben riesige Probleme. Da pflichtet die Opposition natürlich gerne bei. Grünen-Chefin Claudia Roth sieht die Kanzlerin als große Verliererin. Die habe gegenüber dem Amt des Bundespräsidenten eine maximale Respektlosigkeit begangen.
Sie hat dieses Amt funktionalisiert für machtstrategische Spielchen innerhalb ihrer Partei und innerhalb der Koalition. Das wird sie schwer bereuen.
Zoff gibt es aber auch im Oppositionslager. Grüne und SPD werfen den Linken Politikverweigerung vor, weil die sich bei der Präsidentenwahl geweigert hatten, am Ende für den rot-grünen Kandidaten Joachim Gauck, den Ex-Stasi-Aktenbeauftragten, zu stimmen. SPD-Fraktionsgeschäftsführer Oppermann.
Wir wollten einen parteiübergreifenden Kandidaten. Das hat die Linke nicht verstanden. Sie fühlte sich von Gauck provoziert, weil der sie mit ihrer eigenen SED-Vergangenheit konfrontiert. Da hätte die Linke eigentlich zeigen können, das ist auch eine Chance für die Opposition, jetzt zu gestalten. Aber diese Linke ist gestaltungsunfähig. Sie sind noch ganz weit weg von Regierungsfähigkeit. Und sie haben uns auch gezeigt, dass sie ihre eigene Vergangenheit noch nicht ansatzweise aufgearbeitet haben.
Die Linkspartei verweist dagegen auf Meinungsunterschiede mit Gauck bei Themen wie Afghanistan und sozialer Gerechtigkeit. Und kontert, SPD-Chef Gabriel hätte sie ja vorher fragen können. Linksfraktionschef Gysi empört sich.
Es geht nicht so, dass sich SPD und Grüne hinstellen, jemanden aufstellen und der Linken zurufen, jetzt rennt uns mal hinterher. Wir sind doch nicht der letzte Dreck. Wie kommen die denn darauf, uns überhaupt so zu behandeln? Wenn sie eine Verständigung gesucht hätten, wenn es ihnen wirklich um eine Alternative zu dem Regierungskandidaten gegangen wäre und sie nicht dieses parteitaktische Spielchen geführt hätten, hätte es vielleicht auch ein anderes Ergebnis gegeben.
Die Frustventile bleiben auf allen Seiten geöffnet.
Gegenseitige Schuldzuweisungen und bitterer Frust. Reaktion aus Berlin fasste Jochen Zierhut zusammen. Dass die Klimakanzlerin Probleme mit dem Klima in der Koalition hat, war schon auch lange vor dem gestrigen Abstimmungsmarathon ein Dauerthema. Die Außendarstellung von Schwarz-Gelb gilt als miserabel. Nun ist ein neuerlicher Minuspunkt hinzugekommen. Selbst bei einer derart wichtigen Entscheidung gelang es der Regierungskoalition nicht, Geschlossenheit zu zeigen. Der politische Stern der Angela Merkel beginnt er nach und nach zu sinken. Oder wird es wieder einmal einen Neustart geben? Ein Kommentar dazu von Sabine Henkel.
Merkel hat fertig. Klatsche für Merkel, Denkzettel für Merkel. Nein, die Kanzlerin hatte heute keinen Spaß an der Morgenlektüre. Denn Wulffs Niederlage ist ihr Debakel, ohne Zweifel. Die Bundesversammlung hat sich als Tribunal präsentiert, als Strafgerichtshof für die strauchelnde Bundesregierung und für Angela Merkel, die Hauptangeklagte. Ihre eigenen Leute haben über sie gerichtet. Urteil: Weitermachen auf Bewährung. Um die Höchststrafe ist Merkel gerade noch herumgekommen. Gauck statt Wulff, das immerhin wurde ihr erspart. Aber jetzt steht sie da und muss endlich Erfolge vorweisen. Als Kanzlerin, als Parteichefin und vor allem als Krisenmanagerin. Dass sie diese prekäre Lage schönredet, ist nachvollziehbar. Wichtig ist, dass sie verstanden hat, worum es geht und dass sie die richtigen Konsequenzen zieht. Eine wäre, mit der Kohlschen Aussitztaktik aufzuhören. Die Probleme, auf denen sie sitzt, werden nicht kleiner durch Abwarten. Handeln ist gefragt. Zum Beispiel das Sparpaket aufschnüren und neu zusammenstellen. So, dass sich Union und FDP darin wiederfinden und die Menschen zustimmen können. Dazu braucht es eine soziale Balance. Diese Komponente fehlt bisher. Merkel hat es beispielsweise nicht geschafft, einen höheren Spitzensteuersatz gegen die FDP durchzusetzen. Es mangelt Merkel ohnehin an Durchsetzungskraft. Sie könnte das ausgleichen, indem sie sich die richtigen Leute an ihre Seite holen würde. Die fehlen ihr im Kabinett und bald auch in der Partei. Roland Koch wäre so einer. Merkel sollte ihn aufhalten und um Hilfe bitten. Das wäre kein Zeichen von Schwäche, im Gegenteil. Es wäre ein starkes Zeichen in die CDU und nach außen. Koch im Kabinett, als Strippenzieher. Das würde passen. Er wird auch von FDP und CSU akzeptiert, könnte die Koalition zur Ruhe bringen. Koch als Kanzleramtsminister. Für diesen Schritt aber müsste Merkel ihren engsten Vertrauten Ronald Pofalla aus dem Amt kegeln und in Kauf nehmen, dass Koch sich warm läuft. Als Kanzlerkandidat. Merkel hat die Wahl, ihre Zukunft tatkräftig organisieren oder weiterhin den Kohl machen und nichts tun. Dann allerdings hat Merkel sehr bald fertig.
Koch oder Kohl, die Kanzlerin als Krisenmanagerin, das war ein Kommentar von Sabine Henkel. Niedersachsen wird von heute an von einem Schotten regiert. Das hört sich gut an, ist aber so nicht ganz korrekt. Der Nachfolger von Christian Wulff, der gestern als Ministerpräsident zurückgetreten ist, der Nachfolger hat einen schottischen Vater und eine deutsche Mutter und natürlich die deutsche Staatsbürgerschaft. David McAllister, 39 Jahre alt, ist damit der jüngste Ministerpräsident, den Niedersachsen und wahrscheinlich auch die Bundesrepublik je hatte. Um im Klischee zu bleiben, in seiner ersten Rede als neuer Kabinettschef hat er gleich einen harten Sparkurs angekündigt. Aus Hannover, Hilke Janssen.
Auf diesen Tag hat David McAllister lange gewartet. Nach 12 Jahren als Abgeordneter im Niedersächsischen Landtag steht ihm die Vorfreude am Morgen ins Gesicht geschrieben.
Ich bin gut drauf. Also das ist ein schöner Tag. Das ist ein Tag, der ist was ganz Besonderes im Leben eines Politikers. Wer hätte das vor 4 Wochen erahnt? Am meisten freue ich mich, dass meine Familie heute hier ist. Meine alten Schulfreunde sind da, politische Freunde aus dem Landkreis Cuxhaven. Die sind alle nach Hannover gekommen.
Und alle erleben das Erwartete. McAllister wird mit den Stimmen von CDU und FDP zum jüngsten Ministerpräsidenten in Deutschland gewählt. Nur 2 Abgeordnete von Schwarz-Gelb verweigern ihm die Stimme. Nach dem Wechsel an der Regierungsspitze wird sich der schwarz-gelbe Kurs in Niedersachsen kaum ändern. McAllisters Motto lautet: gleiche Marke, nur neues Modell. Der neue Ministerpräsident muss sparen. Im August setzt sich das Kabinett zur Haushaltsklausur zusammen.
Die Landesregierung wird dabei klare Prioritäten setzen müssen und verdeutlichen, warum bestimmte Bereiche nicht mehr im gleichen Umfang wie bisher Finanzmittel des Landes erhalten können. Meine Damen und Herren, alle Aufgaben und damit alle Ausgaben des Landes müssen nochmals auf den Prüfstand.
Klar ist, dass David McAllister in der Verwaltung Stellen streichen will. Klamme Kommunen in Niedersachsen könnten demnächst mehr Druck bekommen, sich zusammenzuschließen. Außerdem ist McAllister in der Bildungspolitik möglicherweise flexibler als sein Vorgänger. Vom Festhalten am dreigliedrigen Schulsystem war in seiner Regierungserklärung keine Rede. Die Opposition zeigte sich traditionell unbeeindruckt. SPD-Fraktionschef Stefan Schostock nimmt McAllister die Rolle als Landesvater noch nicht ab.
Sie waren ja bisher der Mann fürs Grobe in der Regierungsfraktion. Nun wollen Sie den Staatsmann geben. Aber wir haben Ihre Angriffe und Ihre Unbeherrschtheiten in der Vergangenheit nicht vergessen. Deshalb werden wir jetzt sehr sorgfältig beobachten, ob Sie wirklich wandlungsfähig sind, Herr McAllister.
Auch die Grünen finden kein gutes Haar am neuen niedersächsischen Regierungschef. Der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Stefan Wenzel, wirft nicht nur ihm, sondern auch seinem Vorgänger Christian Wulff Tatenlosigkeit vor.
In den letzten 2,5 Jahren haben weder Sie noch Ihr Vorgänger wirklich Kraft zur Gestaltung gehabt. Sie haben nur ein bisschen verwaltet. Die eigentlich zentralen Herausforderungen im Bereich Bildung, Klimawandel, Haushalt und auch demografische Entwicklung, die sind liegen geblieben.
David McAllister nimmt heute nicht nur viel Kritik mit nach Hause, es gab auch viele Glückwünsche. Die SPD-Fraktion hat ihm am Mittag noch ein Geschenk übergeben, einen Boxsack, damit sich der neue Landesvater gelegentlich mal abreagieren kann.
Niedersachsen hat einen neuen Ministerpräsidenten, David McAllister heißt er, und Hilke Janssen berichtet aus Hannover. Noch ist die gestrige Wahlschlappe der Regierungskoalition nicht verarbeitet, da wagt sich die Kanzlerin an die Gesundheitsreform. Mit dabei die Parteivorsitzenden von CDU/CSU und der FDP sowie die Fraktionschef, der Chef, der zuständige Minister und auch Horst Seehofer. Und das ist eigentlich schon das Problem. Bettina Altenkamp in Berlin, Horst Seehofer und Philipp Rösler, passt das zusammen bei diesem Thema?
Ich würde sagen, Freunde fürs Leben sind die beiden sicherlich nicht. Dafür vertreten sie in der Gesundheitspolitik viel zu konträre Positionen. Die FDP wirft ja der CSU immer wieder Blockadehaltung vor. Die CSU war es, die das erste Konzept von Bundesgesundheitsminister Rösler in Sachen Gesundheitsreform vehement, lautstark und ziemlich medienöffentlich in der Luft zerrissen hat. Also das sind wohl Wunden geschlagen worden, die so leicht niemand vergessen wird und die die Gespräche jetzt aktuell auch nicht gerade leichter machen.
Dennoch versucht man irgendeine Form von Kompromiss zu finden. In den Agenturen hieß es, es gibt da auch einige Vorschläge. Wie sehen die aus?
Ja, der Handlungsdruck ist ja enorm. 11 Milliarden Defizit bei den Kassen allein im nächsten Jahr. Man will das in einem sogenannten Zweischritt angehen. Auf der einen Seite sollen bei den Ausgaben gespart werden oder wie es heißt, der Ausgabenzuwachs soll begrenzt werden. Etwa bei den Honoraren für die Mediziner, im Krankenhaussektor oder bei den Arzneimitteln. Und auf der anderen Seite soll die Einnahmeseite bei den Krankenkassen verbessert werden. Und das ist der für die Versicherten interessantere Teil. Zu dem Punkt ist jetzt wieder ein bereits älterer Vorschlag erneut auf den Tisch gekommen. Der setzt bei den Zusatzbeiträgen an. Die können die Kassen ja schon jetzt erheben, nur die sind gedeckelt, dürfen 1% des Einkommens nicht übersteigen. Und der Vorschlag zielt darauf ab, dass ab einem höheren Einkommen, etwa von 1.400 Euro, die Zusatzbeiträge mehr als 1% des Einkommens betragen dürfen. Also bis zu 2,5% ansteigen dürfen. Das würde dann zum Beispiel bedeuten, dass freiwillig gesetzlich Versicherte, also Gutverdiener, statt maximal 37,50 Euro an Zusatzbeiträgen monatlich an ihre Kasse abführen, bis zu 93 Euro monatlich zahlen müssten.
Und das hätte doch sicherlich Folgen, dass die dann abwandern würden zu den privaten Kassen?
Ja, und ich finde, wenn man das eben zu Ende denkt, hat dieser neue Vorschlag isoliert genommen auch kaum Aussichten auf Umsetzung. Denn das heißt wirklich, dass die Gutverdiener, die es sich leisten können, in die private Krankenversicherung abwandern. Damit natürlich auch dem gesetzlichen Versicherungssystem wieder Geld entzogen wird. Übrig blieben letztlich, wenn man es ganz bis zum Ende denkt, nur die mittleren und unteren Einkommen, also relativ wenig Geld. Und diejenigen, die Geld kosten, nämlich die Kranken, für die ist es ja auch ungemein schwierig, zu einem günstigen Tarif in die private Krankenversicherung zu wechseln.
Das hört sich, Frau Altenkamp, nicht so an, als wenn das ein Lösungsvorschlag wäre, der in irgendeiner Form als Kompromiss verabschiedet wird. Was glauben Sie denn? Wie lange wird das Ganze dauern und wird da überhaupt etwas herauskommen?
Es muss etwas herauskommen. Erstens haben die Koalitionäre sich selbst gegenseitig sehr unter Druck gesetzt und immer wieder mantraartig wiederholt, wir werden bis zur Sommerpause zumindest Eckpunkte vorlegen. Zweitens, dass sich jetzt auch die Spitzen von Union und FDP morgen erneut treffen wollen, ist ein Zeichen dafür, dass zumindest von der Parteiführung jetzt mal Linien vorgegeben werden, wo sich der eine oder andere bewegen wird, sodass die Verhandlungsgrundlage etwas breiter wird, denn augenblicklich sind die Fronten ja sehr verhärtet. Und dann muss gesagt werden, das Defizit steht im Raum, es kommt zum nächsten Jahr. Es muss jetzt tatsächlich auch etwas geschehen. Der Handlungsdruck allein von der Sachlage ist enorm, weil bis zum 1. Januar nächsten Jahres muss ein Gesetz in Kraft treten, das eben regelt, wie dieses Defizit aufgehoben werden könnte.
Wie Sie sagten, 11 Milliarden Defizit, das ist eine Summe, über die man eigentlich gar nicht nachdenken darf. Bettina Altenkamp war das direkt aus Berlin. Danke Ihnen vielmals. Die organisierte Kriminalität, sie wird immer dreister, sie ist technisch perfekt ausgerüstet, in zahlreichen Ländern aktiv und schleust die Gewinne an den Behörden vorbei. Diese sind weitgehend machtlos. Die kleinen Fische werden gefangen, an die großen Mafiabosse aber kommt die Polizei, kommen die Ermittlungsbehörden nicht dran. Dies alles ist nachzulesen in dem Bericht, den Innenminister Lothar de Maizière heute in Berlin vorstellte. Dazu Anja Günther.
Organisierte Kriminalität, das ist ein besonders gefährliches Kriminalitätsphänomen und mühsam für die Fahnder. Denn Ermittlungsverfahren im Bereich organisierte Kriminalität, sagt Bundesinnenminister Thomas de Maizière, sind hochkomplex.
Auch weil sie international sind, auch weil sie natürlich verdeckt arbeiten, weil sie komplizierte Täterstrukturen haben. Es geht meistens um riesige Datenmengen, die dann beschlagnahmt werden, die ausgewertet werden müssen, komplizierte Finanz- Verschleierungstransaktionen, die man aufklären muss. Es sind Tatbegehungen in aller Regel über das Internet und neue Kommunikationsformen.
Im vergangenen Jahr sind bundesweit in Sachen organisierter Kriminalität fast 9.300 Tatverdächtige ermittelt worden. Knapp 580 Ermittlungsverfahren gab es, 305 davon wurden neu eröffnet. Die Ermittlungsverfahren dauern im Schnitt 18 Monate und konzentrieren sich vor allem auf den Kampf gegen Rauschgiftkriminalität sowie Wirtschafts- und Eigentumsdelikte. Darunter fällt auch der organisierte Autodiebstahl, der zunimmt. Jörg Zierke, Präsident des Bundeskriminalamtes, beobachtet zudem ein neues Phänomen.
Die Fahrzeuge werden heute nicht mehr in Deutschland ausgeschlachtet und dann teilweise ins Ausland verbracht, sondern unmittelbar nach der Tatbegehung ins Ausland gebracht. Wir stellen auch eine Erscheinungsform fest, die wir Jacking nennen. Das heißt, die Täter entwenden Originalschlüssel bei gezielten Einbrüchen in Wohnungen oder in die Verkaufsräume von Händlern.
Durch organisierten Autodiebstahl entstand den deutschen Versicherern im vergangenen Jahr ein Schaden von 180 Millionen Euro. Ganz generell beklagt Zierke ein deutliches Missverhältnis zwischen den durch organisierte Kriminalität verursachten Schäden und erzielten Gewinnen auf der einen Seite und den von den Fahndern gesicherten Vermögenswerten auf der anderen Seite.
Wir können, das ist das Fazit, OK-Struktur nur dann nachhaltig bekämpfen und zerschlagen, wenn wir in der Lage sind, dauerhaft den finanziellen Gewinn, also die Früchte der Tat, zu entziehen.
Bundesinnenminister de Maizière verspricht mehr Unterstützung für die deutsche Polizei. Die Beamten müssten vor allem mehr Möglichkeiten haben, die Kommunikationswege der Täter aufzuspüren. Telefonüberwachung allein reiche da nicht aus.
Deswegen gilt auch hier, wie bei anderen Kriminalitätsformen, dass wir dringend eine Regelung, eine verfassungskonforme Regelung der Vorratsdatenspeicherung brauchen.
Der Zugriff der Fahnder auf Telefonverbindungsdaten könnte oft entscheidend sein, sagt auch BKA-Präsident Zierke und nennt als Beispiel einen Mordfall in Brandenburg.
Auch hier wäre eine Funkzellenabfrage sehr hilfreich gewesen für die weiterführenden Ermittlungen, weil es Hinweise gab, dass der Tatverdächtige nach Verlassen des Fluchtfahrzeugs telefoniert hat mit einem Handy. Das ist beobachtet worden von Zeugen. Und nun wäre es ein leichtes für uns gewesen, im Rahmen dieser Funkzelle zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort festzustellen, wer das möglicherweise gewesen ist. Das ist heute in Deutschland nicht mehr möglich.
Denn das Bundesverfassungsgericht hatte im März die sogenannte Vorratsdatenspeicherung für nichtig erklärt und vom Gesetzgeber eine neue Regelung gefordert.
Die organisierte Kriminalität und die Machtlosigkeit der Ermittlungsbehörden, Anja Günther berichtete. Er galt als großer Stratege, als Afghanistan-Kenner, als ein erstklassiger Soldat. Aber dann kam heraus, was Stanley McChrystal wirklich über Barack Obama und die amerikanische Regierung so dachte, nämlich nichts Gutes. Als Folge musste er gehen. Sein Nachfolger Petraeus wurde schnell mit allen notwendigen Vorschusslorbeeren ausgestattet, sodass man ihn heute im NATO-Hauptquartier in Brüssel in freudiger Erwartung willkommen hieß. Dazu Birgit Schmeitzner.
Führungswechsel an der Spitze der Afghanistan-Schutztruppe ISAF. Laut Anders-Fo Rasmussen, dem NATO-Generalsekretär, ist das nicht gleichbedeutend mit einem Strategiewechsel.
This has been a change of command, but it's not a change of strategy.
Und General David Petraeus, so fügte Rasmussen hinzu, sei genau der richtige Mann für die Nachfolge des entlassenen Stanley McChrystal.
Well known, experienced and widely respected.
Bekannt, erfahren und von allen respektiert also. Petraeus nahm dieses Lob unbewegt zur Kenntnis, ganz militär, in gestärkter dunkelgrüner Uniform, die schwarze Krawatte eng am Hals, den Seitenscheitel akkurat getrimmt. Obwohl, ohne die Uniform ginge er auch als Professor durch. Auf alle Fälle, auf den ersten Blick etwas weniger asketisch wirkend als McChrystal. Für diesen fand Petraeus lobende Worte, sagte, sein Vorgänger habe hart gearbeitet und viel erreicht. Den Skandal um abfällige Äußerungen über die Obama-Regierungstruppe, festgehalten in einem Artikel des Rolling Stone-Magazins, sprach er nicht an. Und Fragen danach waren schon vor der Pressekonferenz abgeschmettert worden. Also Fragen nach der Strategie. Wird sich etwas ändern für Afghanistan? Antwort: Die Einsatzregeln sind gut, aber bei der Umsetzung hapert es. Soldaten seien besorgt, dass man die Regeln zu bürokratisch auslegt.
There are concerns among the ranks of some of our troopers on the ground, that some of the processes have become a bit too bureaucratic.
Und wie sieht es mit der Vorgabe aus, den Einsatz von Waffen auf ein Minimum zu beschränken? Bisher hieß es, so können wir die Zahl der zivilen Opfer bei Militäreinsätzen gering halten. Das bringt uns Sympathien und lässt die Afghanen nicht in Scharen zu den Taliban überlaufen. Petraeus antwortet hiermit, ja, aber. Natürlich müsse man dafür sorgen, dass so wenig Zivilisten wie möglich sterben. Aber jeder Kommandeur habe auch die moralische Pflicht, alle Kräfte einzusetzen, wenn Soldaten in Gefahr sind. Und dafür habe er die absolute Unterstützung des afghanischen Präsidenten Karzai. General Petraeus räumte ein, dass in diesem Jahr die Taliban stärker geworden sind und die ISAF-Truppe schlimme Verluste hatte. Aber das habe er vor einigen Jahren auch bei seinem Einsatz im Irak gesehen, und zwar noch sehr viel heftiger. Wenn man die Hochburgen des Feindes angreift, dann schlägt er zurück. Es wird einfach schlimmer, bevor es besser werden kann.
The going gets tougher, it gets harder before it gets easier.
Fast 9 Jahre dauert der Einsatz in Afghanistan inzwischen. Derzeit gehören rund 120.000 Soldaten zu der ISAF-Truppe.
General Petraeus in Brüssel, Birgit Schmeitzner berichtete. Der amerikanische Präsident Obama hat zurzeit eine ganze Anzahl von Problemen, die nicht so leicht lösbar sind. Das Bohrloch im Golf von Mexiko ist immer noch nicht gestopft. Die Finanzreform könnte noch scheitern. Guantanamo steht auf der Rangliste des Präsidenten nicht mehr ganz oben. Über ein anderes Wahlversprechen, nämlich über ein neues Einwanderungsgesetz, äußerte er sich gestern dazu. Rüdiger Paulert aus Washington.
Das legale Einwanderungssystem in den USA ist genauso kaputt wie unsere Grenzen, sagte Präsident Obama in einem Vortrag in der Washingtoner American University und forderte eine umfassende Reform. Man benötige landesweite Standards und nicht einen nach Staaten aufgegliederten Flickenteppich. Solche Regelungen verlangten die Übernahme von Verantwortung durch alle Beteiligten, so Obama, der damit ein Wahlversprechen wieder aufnahm. So müsse die amerikanische Regierung die Grenzen des Landes sichern und Unternehmer müssten die Konsequenzen tragen, wenn sie wissentlich illegale Arbeitskräfte beschäftigten. Von illegalen Einwanderern verlange er, dass sie ihren Status eingestehen, bevor sie einen Einbürgerungsantrag stellen. Dann, so die Vorstellung von Präsident Obama, müssten sie eine Strafe zahlen, ihre Steuern nachentrichten und Sozialarbeit leisten. In den Vereinigten Staaten leben nach Schätzungen des amerikanischen Heimatschutzministeriums 10,8 Millionen illegale Einwanderer. Da es auch bei diesem Thema einen tiefen Graben zwischen Republikanern und Demokraten in den USA gibt, wird vor den Wahlen zum Kongress im November mit keinem neuen Gesetz gerechnet.
18.51 Uhr, WDR 5, NDR Info. Sie hören das Echo des Tages. Im Falle des zurückgetretenen Bischofs Walter Mixer wurden in den letzten Wochen immer weitere peinliche Details bekannt. Die Vorwürfe reichten von Alkoholmissbrauch bis hin zu sexuellen Handlungen. Der Bischof war nicht mehr haltbar, er wurde zum Rücktritt gedrängt, wollte dann aber in seine Wohnung wieder einziehen und auch den Bischofsstuhl wieder zurückhaben. Am Ende akzeptierte er dann doch seinen Rücktritt. Allerdings bat er den Papst noch einmal um eine Audienz. Dazu aus Rom Gregor Hoppe.
Bei aller menschlichen Tragik im Falle Walter Mixers, sich diese Begegnung zwischen Papst und dem früheren Augsburger Oberhirten auszumalen, hat seinen Reiz. Das geistliche Oberhaupt der Universalkirche, bestens informiert über Mixers Taten und Gesundheitszustand durch ein Dossier, das ihm der deutsche Klerus übergab, und ein Bischof, der sein Bistum gespalten hat, in unverbrüchliche Anhänger und leidenschaftliche Kritiker. Ein Bischof, der im Verdacht der finanziellen Unregelmäßigkeiten erheblichen Ausmaßes steht und der in seiner Amtsführung den Anspruch an das Amt eines Bischofs ausgesprochen schwer belastet hat. Dass gar nichts an die Öffentlichkeit dringt vom Inhalt der Unterredung, hätte auch niemanden verwundern dürfen, aber der Vatikan hält die Angelegenheit Mixa für so wichtig, dass eine verhältnismäßig ausführliche Inhaltsangabe über das Treffen herausgegeben wird. Demnach wurde zwischen Papst und Mixa der Rücktritt des Letzteren, den der Papst schon am 4. Mai angenommen hat, definitiv nun bestätigt. Mixa ist nicht mehr Bischof von Augsburg noch Militärbischof der Bundesrepublik Deutschland. Zwischenzeitlich hatte Mixer ja angedeutet, womöglich gegen den angeblich ihm aufgezwungenen Rücktritt vorzugehen. Mixer wird sich, so heißt es in der Erklärung des Pressesaals weiter, zurückziehen für eine Zeit der Stille, der inneren Sammlung und des Gebets. Dann, nach einer Periode der Therapien und Versöhnung, werde er, aber nur in Übereinstimmung mit seinem Amtsnachfolger, für seelsorgerische Aufgaben zur Verfügung stehen. Mixer habe unterstrichen, er habe stets versucht, sein Amt als Bischof gut und bewusst auszufüllen. Er habe aber in aller Ehrlichkeit und Demut die Anerkenntnis bestätigt, gefehlt zu haben und geirrt, sodass ein Verlust an Vertrauen entstand und sein Rücktritt unausweichlich wurde. Er habe erneut Vergebung für alle seine Fehler erbeten, aber auch richtigerweise darum gebeten, dass bei all diesen das Gute, das er wirkte, nicht vergessen werde. Der Heilige Vater, so heißt es in der Vatikanischen Erklärung weiter, wünsche sich, dass Mixas Eingeständnisse offene Ohren finden mögen. Nach einer Zeit des oft maßlosen Streits wünsche der Papst Versöhnung, ein sich wechselseitiges Wiederannehmen im Geist der Barmherzigkeit des Herrn und in der getreuen Hingabe an seine des Herrn Führung. Vor allem fordert der Papst Mixas Mitbrüder auf, diesem mehr als vorher freundschaftliche Nähe anzubieten, ihr Verständnis und ihre Hilfe auf den rechten Weg zurückzufinden. Und überdies wünscht sich der Papst die Versöhnung unter den Gläubigen der leidgeprüften Diözese Augsburg. Vor allem die unverhohlene Kritik am Verhalten der anderen Bischöfe in Deutschland lässt aufhorchen. Im Klartext kritisiert der Papst, dass man einen offenbar alkoholkranken und des Wirklichkeitssinnes allmählich verlustig gehenden Bischof so lange überhaupt gewähren ließ. Was wieder einmal problematisiert, welche Macht ein Bischof ausübt und wie wenig die innerkirchlichen Strukturen des völligen Gehorsams gegenüber den Oberhirten dazu geeignet sind, Missstände schnell und zugunsten der Geschädigten abzustellen. Und für kirchenkritische Kreise wirft es sicherlich auch die Frage auf, wer Mixer überhaupt zum Bischof von Augsburg gemacht hatte.
In aller Demut Bischof Mixer beim Heiligen Vater aus Rom, berichtete Gregor Hoppe. Es war so etwas wie ein kurzer Prozess. Nach nur zweiwöchiger Verhandlung sprach die 9. Strafkammer des Berliner Landgerichts mehrere Urteile im sogenannten Pokerräuberprozess. Die Täter müssen zwischen 2 und 3 Jahren ins Gefängnis. Nur zur Erinnerung, vor knapp 4 Wochen stürmte eine Gruppe junger Männer Deutschlands größtes Pokerturnier und erbeutete ca. 240.000 Euro. Ulf Morling aus Berlin über das Urteil.
Bewaffnet und laut gröhlend seien die Angeklagten in das Luxushotel gestürmt, so der Vorsitzende Richter. Der Überfall des Pokerturniers sei eine Tat der Schwerstkriminalität gewesen. Die 4 Angeklagten hätten immerhin knapp 242.000 Euro geraubt, das 10-fache davon, was heute durchschnittlich bei einem Banküberfall erbeutet werden könne. Trotzdem wurde die Durchführung des Überfalls im Urteil als dilettantisch bezeichnet. Die Angeklagten hätten sich beispielsweise fast 500.000 Euro der Beute noch im Hotel wieder abjagen lassen von einem 19-jährigen Praktikanten. Allerdings kritisierte das Gericht im Urteil auch die Organisatoren des größten Pokerturniers Deutschlands. Auch die seien dilettantisch vorgegangen. Die Stadtgelder in Höhe von 750.000 Euro mehr oder weniger offen im Tresor liegen zu lassen, sei katastrophal gewesen. Dass mindestens 2 Hintermänner die jungen Männer im Alter von 19 bis 21 Jahren zu der Tat bestimmt hätten, sah das Gericht im Urteil ebenfalls als erwiesen an. Beide sitzen in Untersuchungshaft und werden ab Mitte August vor Gericht stehen. Von dem Großteil der Beute des Pokerraubs fehlt bis heute jede Spur.
Im Pokerräuberprozess wurden heute Urteile gesprochen. Ulf Morling berichtete aus Berlin. Normalerweise beschäftigt man sich ja kaum mit der Frage, wie lange eine Untersuchungshaft dauert. Im Falle Kachelmann aber zeigt sich, dass die Mühlen der Justiz langsam mahlen. Wer da hineingerät, der kommt auch nicht mehr so leicht raus. Seit fast vier Monate sitzt Jörg Kachelmann wegen angeblicher Vergewaltigung nun in Untersuchungshaft. Gutachten gegen Gutachten wird ausgetauscht. Welches gilt, das kann im Moment eigentlich niemand sagen. Einerseits hat das Landgericht Mannheim noch gar nicht entschieden, ob es die Anklage gegen den Wettermoderator zulässt. Andererseits geht das Ganze demnächst an das Oberlandesgericht. Aber da weiß man auch nicht so recht, was zu machen ist.
Das Landgericht bleibt hart, die Staatsanwaltschaft Mannheim sowieso. Es bestehe nach wie vor dringender Tatverdacht. Die Version Kachelmanns zum Ablauf des Abends am 9. Februar sei kaum nachzuvollziehen. Die Aussagen des Opfers, der 37-jährigen Journalistin aus dem Rhein-Neckar-Kreis, seien dagegen glaubwürdig. Das teilte das Landgericht Mannheim heute mit. Auch das aussagepsychologische Gutachten der Bremer Psychologieprofessorin Luise Greul verändere diesen Gesamteindruck nicht. Das Landgericht geht weiter davon aus, dass es sich um einen Fall von besonders schwerer Vergewaltigung handele, weil Jörg Kachelmann bei der Vergewaltigung ein Messer benutzt haben soll. Damit droht dem Wettermoderator eine Mindestfreiheitsstrafe von 5 Jahren. Und angesichts dieses Strafmaßes bestehe ein ganz erheblicher Fluchtanreiz. Das Landgericht fürchtet offenbar, dass sich Kachelmann nach einer Haftentlassung in sein Heimatland, die Schweiz, absetzen könnte. Das Landgericht Mannheim hat also erneut Nein gesagt. Jetzt muss die nächsthöhere Instanz über die Haftbeschwerde entscheiden, das Oberlandesgericht Karlsruhe. Bis zu einer Entscheidung wird mindestens eine Woche vergehen. Im Fall Kachelmann prallen bislang die Darstellungen der Verteidigung, die vehement die völlige Unschuld ihres Mandanten reklamiert und die Unnachgiebigkeit von Staatsanwaltschaft und Landgericht aufeinander. Die Verteidigung hat umfangreiche Gutachten in Auftrag gegeben, die unter anderem darlegen, wie sich das mutmaßliche Opfer, die 37-jährige Journalistin, Schnittspuren und Hämatome selbst beigebracht haben könnte, um Kachelmann aus Eifersucht fertig zu machen. Aus Ermittlerkreisen ist dagegen immer wieder zu hören, das Belastungsmaterial sei umfangreich, die Indizien seien im Vorfeld von Fachleuten aller Richtungen ausführlich geprüft und bewertet worden. Die Veröffentlichungen in der Presse dienten am Ende nur dem Zweck, das Opfer unglaubwürdig zu machen.
Das war das Echo des Tages. Am Mikrofon war Hermann Krause. Wir wünschen einen schönen Abend.